Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Spanien befindet sich im Ausnahmezustand, wie Italien und Frankreich auch. Wir fragen, wie es in dieser Zeit der Corona-Krise um die europäische Solidarität steht und blicken deshalb zu Beginn der Sendung nach Madrid. Die erste Runde der Kommunalwahlen fand gestern in Frankreich trotz Corona statt. Wir blicken auf die Ergebnisse im nordöstlichen Grenzgebiet Frankreichs und besuchen zum Schluss der Sendung den englischen Patienten, der Gesundheitsdienst NHS und der Brexit. In Spanien herrscht der Ausnahmezustand. Inzwischen sind 294 Menschen an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez hat aufgrund der hohen Infektionsrate eine landesweite Ausgangssperre verhängt, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die individuellen Freiheitsrechte sind seit Samstag deshalb extrem eingeschränkt. Die Wohnungen dürfen die Menschen nur noch verlassen, um Lebensmittel zu kaufen oder zur Arbeit zu gehen. Doch rausgehen sie trotzdem. Sie treten auf ihre Balkone, um ihre Solidarität zu bekunden. Aus Madrid berichtet Hans-Günther Kellner.
Trotz der Ausgangssperre rücken die Spanier in der Not zusammen. Seit Samstag öffnen sie im ganzen Land jeden Abend ihre Fenster und applaudieren, so wie hier in Madrid. Beifall für Ärzte, Pfleger und Reinigungskräfte.
La gente es muy consciente del desbordamiento, ¿no?
Die Leute wissen, das Gesundheitssystem ist völlig überlastet, sagt Fernando Vallespín, Politikwissenschaftler von der Universidad Autónoma in Madrid. Die Beschäftigten dort machen sehr lange Schichten, müssen sehr harte Entscheidungen treffen, etwa wer noch für Beatmungsgeräte in Frage kommt oder müssen irgendwie Schutzkleidung für sich organisieren. Das alles wissen wir, darum dieses Dankeschön an all diese Leute, die sich für uns opfern. Die Spanier sind stolz auf das gute Abschneiden ihres steuerfinanzierten Gesundheitssystems in den Tests der Weltgesundheitsorganisation. Doch auf eine Epidemie war es nach den vielen Kürzungen während der langen Wirtschaftskrise nicht vorbereitet. Mit dem Alarmzustand möchte Spaniens Regierung nun alle Kräfte bündeln, erklärt Politologe Vallespín. Das greift in exklusive Kompetenzen der Regionen in der Gesundheitsfürsorge ein. Aber vielleicht wird medizinisches Gerät in einer Region weniger benötigt als in einer anderen. Spaniens Regierung kann mit dem Alarmzustand nun auch private Krankenhäuser anweisen, Kranke aus dem staatlichen Gesundheitssystem aufzunehmen. Außerdem kann die Armee die Polizei jetzt bei der Überwachung der Ausgangssperre unterstützen. Und am Dienstag sollen ja noch die begleitenden Maßnahmen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Opfer der Corona-Krise bekannt gegeben werden. Auch die Sicherheitskräfte der autonomen Regionen und die städtischen Polizeieinheiten unterstehen nun der Zentralregierung. Doch trotz des schweren Eingriffs in die föderale Struktur Spaniens, auch im Baskenland und Katalonien ist der Protest eher verhalten. Das Land steht zusammen. Dennoch vermisst Vallespín mehr Solidarität. Wir Europäer waren schon innerhalb unserer Nationalstaaten nicht besonders solidarisch. In Italien dachte man lange Zeit, das Coronavirus sei ein Problem des Nordens. In Katalonien glaubte man, die Region abzuriegeln würde die Katalanen schützen und auch die übrigen EU-Staaten riegeln sich voneinander ab. Sie schränken sogar die Möglichkeiten ein, dass wir uns in Europa gegenseitig helfen. Wenn das das Europa ist, das wir haben wollen, dann steht das ganze Projekt in Frage. Vielleicht wollen wir wirklich alle nur einen gemeinsamen Markt und sollten die großen, langfristigen Ziele vergessen, von denen wir träumen, von den Vereinigten Staaten von Europa. In der Not sehen sich die Menschen in den EU-Mitgliedstaaten eben immer noch mehr als Spanier, Franzosen oder Deutsche, denn als Europäer. Während auf dem Markt Masken, Schutzanzüge oder Beatmungsgeräte nicht mehr zu erhalten seien, hätten Frankreich und Deutschland eine Exportsperre dafür erlassen, berichten spanische Medien seit einer Woche. Auch die EU-Kommission steht in der Kritik, sie habe die Corona-Krise viel zu lange ignoriert. Vallespín meint, Das Virus hält uns einen Spiegel vor und was wir darin sehen, ist nicht besonders schön. Das ist wie im richtigen Leben, da muss man auch aufpassen, dass man noch gesund aussieht. Wir Europäer haben den Brexit, wir hatten die Finanzkrise, die bei den Griechen begann, und die Griechen haben die Flüchtlingskrise. Nicht erst seit dem Coronavirus sehen wir, wenn ein europäischer Partner ein Problem hat, in der Stunde der Wahrheit, wird ihm die in Sonntagsreden versprochene Solidarität verweigert. Hilfe kommt dennoch. Am Wochenende spendeten chinesische Händler Madrider Krankenhäusern 100.000 Schutzmasken. Er sei zwar Chinese, lebe aber in Madrid, sagt ein Mann. Nur gemeinsam würden die Menschen diesen Krieg gewinnen.
Das Warten auf die europäische Solidarität, schilderte uns Hans-Günter Kellner aus Madrid. In Frankreich waren gestern fast 48 Millionen Wahlberechtigte aufgefordert, über die Machtverhältnisse in den Stadt- und Gemeinderäten und die Bürgermeister zu entscheiden. Doch diese Wahl war auch überschattet von der Corona-Krise und rund die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger ist zu Hause geblieben. Dennoch zeichnet sich bei dieser Wahl eine Überraschung ab. Wir wollen heute Morgen auf die Wahlergebnisse im Grand Est, dem nordöstlichen Grenzgebiet Frankreichs, schauen. Eine Region, in der traditionell links oder weit rechts gewählt wird. Ich bin jetzt verbunden mit Deutschlandfunk-Korrespondentin Tonia Koch. Frau Koch, sind die Wähler dieser Tradition diesmal auch treu geblieben?
Nein, das sind sie nicht. Guten Morgen, Frau Fecke. Sie haben schon, wie Sie richtig sagen, für eine kleine Überraschung gesorgt. Wir haben folgende Situation, wenn man es grob zusammenfassen möchte, dass die Grünen sehr viel Auftrieb bekommen haben, dass die Grünen sozusagen die neuen Sozialisten sind bei diesen Kommunalwahlen und dass es eine kleine Renaissance der gemäßigten konservativen Mitte gegeben hat in den Gemeinden entlang der deutsch-französischen, deutsch-luxemburgischen und auch deutsch-belgischen Grenze, dass also die Konservativen, die ja lange auch totgesagt waren, sich ein wenig berappelt haben und dass dieser Rassemblement National, die eigentlich gut aufgestellt waren und sich viel erhofft hatten, die extreme Rechte, abgestraft worden ist von den Wählern.
Welche Themen waren denn im Wahlkampf entscheidend?
Also man muss bei diesen Dingen immer sich vor Augen führen, in Frankreich, es sind 35.000 Kommunen und man muss sehr stark unterscheiden zwischen dem städtischen Bereich und dem ländlichen Bereich. Und wir reden hier von einem wirklich ländlichen Bereich. Es ist hier Land. Das heißt, die Kommunen sind sehr klein und hier zählen eigentlich persönliche Dinge. Da geht es um Arbeitsplätze, um Spielplätze, um kulturelle Teilhabe und hin und wieder. Und das ist auch gerade vom Rassemblement, also der extremen Rechten, bedient worden, geht es auch um Ressentiments. Ressentiments gegenüber Menschen ausländischer Herkunft oder mit ausländischen Wurzeln, währenddessen in den Großstädten, da wo die Grünen so zugenommen haben, irgendwie so ein überbordendes Gefühl, Umweltschutz, Bewegungen in den Vordergrund gerückt worden ist, das sind Themen, die dann übergeordnet gezählt haben, nicht so sehr diese kleinen, mich persönlich betreffenden Dinge.
Wurden die Kandidaten des Teams Macron abgestraft eigentlich für seine Rentenreform?
Also das Team Macron war ja beim letzten Mal nicht am Start, sodass man so einen direkten Vergleich nicht hat. Wie sieht das aus? Und in Frankreich bei diesen Kommunalwahlen in den Rathäusern sieht es oft auch so aus, dass es politische Listen gibt, die zusammengefügt worden sind, wo grundsätzlich jemand sagt, ich gehöre zwar dieser Partei an, aber ich arbeite hier mit, weil wir die gleiche Zielsetzung haben. Also sie waren beim letzten Mal nicht da und beim letzten Mal sah die Sache ganz anders aus, weil da ging es ja darum, die Rechten irgendwo zu verhindern, haben sich Gemeinschaften gebildet. Aber dieses Mal ist der eine oder Kandidat eben des Teams Macron schon irgendwo gewählt worden oder kommt in die Stichwahl. Das wird zum Beispiel so sein in Straßburg. da wird es eine Stichwahl geben zwischen den Grünen und dem Kandidaten der Macron-Partei, wobei man wissen muss, dass dieser Kandidat ein ehemaliger Sozialist ist, der seine Partei verlassen hatte, nachdem die sich mehr oder minder aufgelöst hatte und er dann bei En Marche eine neue Zukunft gesucht hatte.
Wie hat denn Straßburg gewählt als ehemals sozialistische Hochburg?
Ja, genau, das ist diese Sondersituation, dass also hier die Grünen die Nase vorn haben, dass an Stelle 2 eben die Macron-Partei steht mit diesem Kandidaten, der ein ehemaliger Sozialist war. Und es gibt noch eine Besonderheit in Straßburg. Eine altgediente Politikerin, möchte ich mal sagen, Katrin Trautmann, sie war schon einmal Bürgermeisterin vor Ort und sie war auch einmal Mitglied in der Regierung in Frankreich. Sie ist sozusagen wieder auferstanden für die Sozialisten und hat einen Achtungserfolg erzielt für die Sozialisten in Höhe von 20%. Das ist aber eine Sondersituation in Straßburg. Und hier kann man sehen, dass es auch schon sehr stark von personellen Erwägungen, also wer steht da vorne, war diese Wahl geprägt.
Es gab schon länger einen rechten Bürgermeister, Fabien Engelmann, im Grenzgebiet. Ist er wiedergewählt worden?
Ja, er war sozusagen der Pionier der Rechten bei den letzten Wahlen und er hat, oh Wunder, er hat seine Kandidatur verteidigt. Er hat im ersten Wahlgang dann den Rathaussessel wiedererobert, was irgendwo viele Beobachter doch verwundert. Ayange liegt also in diesem Dreiländereck zwischen Frankreich, Luxemburg und Deutschland und ist eine Stahlstadt gewesen, eine Stahlstadt im Niedergang. Engelmann hat versprochen, dass er Arbeitsplätze schafft. Das ist ihm nicht gelungen. Stattdessen hat er dann mit kruden Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Er hat zum Beispiel an der Hilfsorganisation mal die Stromzufuhr abgestellt, weil der Auffassung war, dass diese Hilfsorganisation Ausländer bevorzugt. Er hat eine Art Schweinefest organisiert in seiner Gemeinde und damit die muslimischen Bürger seiner Stadt extrem vor den Kopf geschlossen. Und er hat Einrichtungen für Flüchtlinge geschlossen. Und man muss sich doch wundern, dass dieses Tun dazu geführt hat, dass er mit großer Mehrheit seinen Sitz hat verteidigen können. Aber diese Ressentiments, die sind bedient worden und sie sind sehr stark, hin und wieder treten sie auf im französischen Osten.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich sprach mit Tonia Koch, unserer Korrespondentin, über die Wahlergebnisse im nordöstlichen Grenzgebiet Frankreichs. Niemand käme in Deutschland auf die Idee, ein Liebeslied für seine Krankenkasse oder über das Gesundheitssystem zu singen. In Großbritannien ist das aber anders. Immer wieder haben britische Künstler in den vergangenen Jahren den National Health Service, kurz NHS, als Thema aufgegriffen. Denn für viele Briten ist er mehr als nur ein Gesundheitsdienst. Für sie ist er Kulturgut. Er wird von Steuern finanziert. Wer ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, muss also die Behandlung nicht bezahlen. Allerdings oft lange auf eine Behandlung warten, denn es fehlt an Personal, Geld und Betten. Boris Johnson verkündete vor dem Referendum deswegen, ein Austritt aus der EU würde Millionen in die Kassen des NHS spülen. Martin Hahn hat die ungewöhnliche Liebe der Briten zu ihrem Gesundheitsdienst erkundet.
Ein Dorf nahe Cardiff. Wolken hängen grau und schwer am Himmel. Wenn Martin Joseph nicht reist, wohnt er hier mit Blick über die walisischen Hügel. Joseph macht seit über 30 Jahren Musik und tourt um die Welt. Ein Mann und seine Gitarre.
My guitar is my cheap therapist. It's how I deal with the world.
In vielen seiner Lieder singt Martin Joseph über die Ungerechtigkeit unserer Welt, aber auch über die, die sie besser machen. Einer seiner Songs heißt Nye, A Ballad to the NHS.
9 days before I was born, you were gone, but what you left behind.
Das Lied handelt von Aneurin Nye Bevan. Der Labour-Politiker hat den staatlichen britischen Gesundheitsdienst 1948 ins Leben gerufen.
Er hat hart dafür arbeiten müssen, sehr hart. Und ich dachte, darüber kann ich schreiben. Ich bin Waliser, er ist Waliser und mein politischer Held. Also schrieb ich den Song, um Danke zu sagen. Ihm und den Schwestern und Ärzten und all den anderen, die sich unermüdlich um uns kümmern.
The nurses and the doctors and those who work tirelessly on behalf of our loved ones and everybody.
Nye Bevan starb 1960. Aber auf gewisse Weise haben Joseph und Bevan den Text des Songs zusammengeschrieben.
Ich fand diese unglaublichen Reden von ihm. Der Zweck von Macht ist, sie abzugeben. Oder, das ist meine Wahrheit, nenn mir deine. Und schon hatte ich den Refrain. Den hat er also fast selbst geschrieben. Und ich habe nur drunter gesetzt, dein Traum ist am Leben.
So nah, your dream's alive and strong.
And the purpose of power is to give it away. This is my truth, tell me yours. Freedom won't be freedom until poverty is gone. So now your dream's alive and strong.
Martin Joseph ist nicht der Einzige, der seine Liebe zum NHS künstlerisch verarbeitet. Es gibt Theaterstücke über den Gesundheitsdienst und zahlreiche TV-Serien. Und auch in der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012 spielte der NHS eine entscheidende Rolle.
Please welcome Mike Oldfield and the staff of the United Kingdom National Health Service.
Kinder auf Krankenhausbetten und NHS-Mitarbeiter tanzten durchs Stadion und wurden dann von Bösewichten aus britischen Kinderbüchern heimgesucht.
The thing was, British people watching it knew straight away what this was about, yeah?
Matthew Thompson erinnert sich an die Szenen. Der Historiker der Warwick University erforscht die kulturelle Geschichte des NHS.
This whole scene was, I think, very controversial for the Tory government, yeah?
Die Tory-Regierung sah diese Szene sehr kritisch. Das war gefährlich politisch. Zu der Zeit, 2012, wurden die Konservativen beschuldigt, den NHS durch neue Reformen zu gefährden.
Set of reforms around 2012.
Die Briten haben Angst um ihren NHS und das schon seit den 1980ern, so Thompson. Damals bedrohte die neoliberale Thatcher-Regierung den staatlichen Gesundheitsdienst und jede neue Bedrohung stärkt die emotionale Bindung zum NHS. Die aktuellste heißt Covid-19. In einem Interview mit der BBC sagte Premierminister Boris Johnson, der NHS sei bestens vorbereitet, um mit dem Coronavirus fertig zu werden.
And I'll just remind everybody what I've said for a while now. This country is very well prepared. We have a fantastic NHS, we have a fantastic ability to conduct large-scale testing.
Eine Umfrage zeigt aber, viele NHS-Ärzte sehen das anders. Der Gesundheitsdienst arbeite schon lange am Limit, auch ohne das Virus. Und viele Bürger dürften zustimmen. Denn die Briten mögen ihren NHS zwar sehr, aber es handelt sich nicht um blinde Liebe, so der Historiker.
In reality, people are often far more rational, actually.
Die Menschen sehen das sehr rational. Sie wiegen Stärken und Schwächen ab. Jeder, mit dem sie reden, kann ihnen gute und schlechte Geschichten über den NHS erzählen. Das sind sehr komplizierte Gefühle. Viele der größten Befürworter des NHS sind auch seine größten Kritiker, weil sie sehen, was über die Jahre mit dem Dienst passiert ist.
Lange Wartezeiten, veraltete Ausrüstung, unhöfliche, gestresste Ärzte. Für vieles, was schiefläuft, machen die Menschen die Politik und fehlende Gelder verantwortlich. Die Angestellten des NHS hingegen, vor allem Schwestern und Ärzte, werden häufig bewundert.
I do think that there's a kind of very powerful sense of public support.
Es gibt generell eine enorme öffentliche Unterstützung für die für den NHS arbeiten. Wenn Menschen also sagen, sie lieben den NHS, dann lieben sie wahrscheinlich die Idee des NHS-Angestellten mehr als alles andere.
The idea of the staff in the NHS actually more than anything.
Für Liedermacher Martin Joseph ist der NHS auch ein Symbol.
But it's a symbol.
Es ist ein Symbol unserer Menschlichkeit. Es ist ein Symbol, das sagt, jeder Mensch ist wichtig. Wir sind alle gleich und jeder hat einen bestimmten Anspruch auf Behandlung und Gerechtigkeit.
And justice.
Viele seiner Konzerte beendet Joseph heute mit seiner Ballade für den NHS.
You know, when I'm playing it, I will just riff over the chords.
Ich fange dann an zu spielen und frage, gibt es Pfleger im Publikum? Könntet ihr aufstehen? Gibt es eine Ärztin? Einen Sanitäter? Und plötzlich stehen all diese Leute auf und alle im Raum beginnen zu klatschen.
And everyone just starts applauding these people.
Martin Hahn über die große, aber nicht blinde Liebe der Briten zum NHS. Auch morgen beschäftigt uns der englische Patient. Wir beschreiben dann den harten Alltag im Krankenhaus. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.